Das Wichtige an Innovation ist, es gehört auch Scheitern dazu. Das gehört einfach dazu. Wenn man vorher schon genau weiß, dass es funktioniert, dann ist man nicht innovativ. Innovativ kann man nur sein, wenn man auch was ausprobiert. Das heißt, wie ich vorhin schon gesagt habe, man muss auch mal den Mut haben, eine Entscheidung zu treffen, etwas auszurollen, etwas auszuprobieren, wenn man nicht alle Informationen hat.
Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Rocco Bräuninger war bei uns, Deutschlandchef von Amazon. Und wenn ihr glaubt, schon alles über Amazon zu wissen, dann hört rein. Denn wir sind einigen Mythen auf den Grund gegangen. Unter anderem der Frage, ob bei Besprechungen bei Amazon tatsächlich immer ein Stuhl für den Kunden freigehalten wird. Wir haben über Unternehmenskultur und Fehlertoleranz gesprochen, über die Erfolgsfaktoren von Amazon, Preis, Auswahl und Bequemlichkeit. Und natürlich haben wir einen Blick in die Zukunft geworfen und sind der Frage nachgegangen, welche Rolle KI-Assistenz beim Shopping in Zukunft beigemessen wird. Eine super spannende Folge, aber hört selbst rein.
Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich in unseren Räumlichkeiten in Köln begrüßen darf. Bei mir ist Rocco Bräuninger, Deutschlandchef von Amazon. Hallo Rocco, grüße dich.
Hallo Kai, schön, dass ich da bin.
Ja, toll, dass du es möglich gemacht hast. Du hast ja in diesen wilden Zeiten sicherlich auch keine Langeweile. Rocco, wir haben so viele spannende Themen, aber für diejenigen, die dich noch nicht kennen, was sollte man über die Person Rocco Bräuninger wissen? Du bist ein echter Amazonien, kann man sagen, lange hier dabei. Du bist Läufer, das weiß ich von LinkedIn. Ja, was willst du ergänzen?
Ich bin jetzt tatsächlich schon 18 Jahre bei Amazon, habe bei Amazon auch schon viel gesehen. Ich habe verschiedene Produktlinien, verschiedene Bereiche verantwortet, also habe auch in verschiedenen Ländern gearbeitet, habe damals den Indien Launch, also den Store, den wir in Indien haben unterstützt, war selber verantwortlich für den Launch des Australian Stores, habe dann in England gearbeitet für eine Zeit und bin jetzt tatsächlich seit zweieinhalb Jahren verantwortlich bei Amazon für das Dachgeschäft Deutschland, Österreich, Schweiz und zusätzlich für die europäischen Expansion- und Exportländer. Persönlich, was kann man so noch sagen? Ich bin Familienvater, habe drei Töchter, habe auch noch einen Hund zu Hause, einen Golden Retriever. Und bin sehr glücklich, lebe da mit meiner Familie im Vorort von München und freue mich, dass ich heute hier sein darf und es ein bisschen über Amazon und die Geschichte von Amazon erzählen darf.
Ja, und du hast einen der tollsten Jobs, die es im deutschen Handel dann auch zu vergeben gilt. Aber bevor wir auf Deutschland zu sprechen kommen mit deinem internationalen Background, man fragt sich ja so oft von der Seite, ist es so Plug and Play jetzt so das Ausrollen jetzt in Ländern, wenn man so ein erfolgreiches Unternehmen wie Amazon sieht? Wird da das Gleiche exekutiert, was wir jetzt auch in anderen Ländern sehen, beispielsweise in Indien oder Australien? Oder ist es dann doch jeweils sehr, sehr individuell auf den jeweiligen Markt zugeschnitten?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Also fangen wir mal an mit dem, was gleich ist. Also natürlich, was wir wissen, was wir über die Jahre hinweg gelernt haben und das war richtig vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, es heute war und wird in 10 Jahren auch noch stimmen. Und das stimmt überall auf der Welt. Die Kunden haben lieber eine weite Selektion, also große Auswahl an Produkten. Sie haben eine tolle Liefergeschwindigkeit und Liefererlebnis. Und natürlich bezahlen lieber weniger als mehr für Produkte. Das ist überall wahr. Und deshalb konzentrieren wir uns bei jedem Land, in das wir gehen, bei jedem Store darauf, den Kunden tatsächlich dieses Einkaufserlebnis sicherzustellen. Weite Auswahl, tolle Preise und eine tolle Liefererfahrung. Sprich, die Produkte sind in Stock, die Produkte sind am nächsten Tag da, teilweise sogar am selben Tag da. Darüber hinaus muss man natürlich aber auch sagen, jedes Land hat so seine Eigenheiten. Also ich habe ja vorhin erzählt, ich habe den Australian Store gelauncht. Australien hat 25 Millionen Einwohner, aber ist natürlich riesengroß. Ist genauso groß, wenn man Alaska wegnimmt, genauso groß wie die Vereinigten Staaten. Das heißt, von der Topografie spielen da ganz, ganz andere Faktoren eine wichtige Rolle, die man beachten muss. Aber darüber hinaus, wie gesagt, die Kunden lieben schnelle Lieferungen, große Auswahl und günstige Preise.
Ich werde dich im Laufe unseres Gesprächs, Rocco, das eine oder andere Mal mit so Mythen vielleicht in Kontakt dann bringen, die ja viel über euch durch die Gazetten geistern. Über kaum ein Unternehmen wird ja so viel gesprochen wie über euch. Ein so ein Spruch, der immer wieder kommt, it's still day one.
Jetzt habt ihr über 1,5 Millionen, glaube ich, Mitarbeiter weltweit. Allein in Deutschland über 36.000 werden ja täglich mehr. Ist das immer noch der Still Day One?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist. Amazon ist tatsächlich auch so erfolgreich, weil wir tatsächlich diesen Day One Spirit, also immer wieder agil sein und selber immer wieder hinterfragen und tatsächlich auch diese Machermentalität haben, dass wir das jeden Tag wieder an den Kunden bringen und dabei immer kundenorientiert sind, den Kunden in den Mittelpunkt stellen, so rückwärts vom Kunden her arbeiten und deshalb uns darauf konzentrieren, tatsächlich immer das beste Kundenerlebnis zu liefern. Und dabei eben auch experimentieren. Es ist auch okay, und das gehört auch zum Day One dazu, dass man auch mal was nicht richtig macht, dass irgendwann auch mal was schief geht. Wir sagen bei uns, es ist okay, wenn man auch mal eine Entscheidung trifft mit 60-70% der Informationen, wenn es denn eine Entscheidung ist, die man auch wieder zurückdrehen kann. Und dann lieber schnell machen und schauen, wie kann ich den Kunden tatsächlich hier was Gutes tun und wie kann ich einen Mehrwert bieten. Und wenn es nicht funktioniert, dann korrigieren wir und passen unsere Richtung an. Aber ich glaube, diese Agilität, dieses wirklich tatsächlich machen und uns immer wieder darauf zu konzentrieren, einen Mehrwert für den Kunden zu bieten und neue, innovative, tolle Lösungen zu bieten, das macht uns tatsächlich aus, ja.
Aber wie schafft man es dann auch nach dieser langen Erfolgsstrecke mit dieser Größe der Organisation dann auch tatsächlich sich dann nicht so ein bisschen zurückzulehnen, dann vielleicht dann doch nicht satt zu sein, sondern da auch weiterzumachen? Das hat ja auch viel wahrscheinlich mit Kultur zu tun.
Natürlich hat es viel mit Kultur zu tun und wir sind hier bei Amazon. Als ich angefangen habe vor 18 Jahren bei Amazon, hatten wir ein paar Produktlinien und mittlerweile sind wir in neue Bereiche gewachsen. Wir haben neue Felder. Wir haben jetzt Prime Video, die Champions League. Bin total froh, dass wir jetzt in Deutschland auch die Champions League haben. Natürlich AWS, Alexa. Es gibt immer wieder neue Bereiche, in denen auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten können. Und was aber bei allen Bereichen immer gleich ist, sind unsere Führungsprinzipien. Und auch die sind überall auf der Welt gleich. Wir haben 16 Führungsprinzipien bei Amazon. Unser allererstes ist Customer Obsession, also tatsächlich kundenorientiert zu sein. Überall auf der Welt arbeiten wir nach unseren Führungsprinzipien, was uns tatsächlich auch dann zu dem Erfolg, den wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gehabt haben, gebracht hat, ja.
Ja, also Customer Obsession so als wichtigsten Punkt. Da wird ja auch oft kolportiert. Bei einem Meeting im Amazon gibt's immer einen Stuhl mehr, als tatsächlich Personen im Raum sind für den Kunden. Mythos oder Realität?
Ja, auch hier sowohl als auch. Es ist natürlich so, dass wir immer den Kunden in jedem Meeting auch repräsentieren wollen. Am Ende des Tages soll sich die Frage stellen, okay, jetzt haben wir hier ein Thema diskutiert, wollen wir das machen, wollen wir das nicht machen, aber was würde denn der Kunde dazu sagen? Und das soll den leeren Stuhl symbolisieren. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass nicht immer ein Stuhl leer ist. Ich persönlich habe bei mir in meinem Büro und auch in unseren Besprechungsräumen bei uns in München ist ein Kissen. Also da steht, ist ein Kissen und da steht auf der einen Seite steht Customer, auf der anderen Seite steht Kunde drauf. Also ein Kunde und Kundin, auch gegendert in jedem Raum. Und von daher soll das praktisch den Kunden repräsentieren, sodass wir tatsächlich bei allen Themen, die wir besprechen, bei allen Entscheidungen, die wir fällen, immer den Kunden im Blick haben und in den Mittelpunkt stellen.
Das sagt sich ja relativ leicht und wir erleben das ja auch in fast jeder Präsentation auf den Kongressen. Wir gucken immer auf den Kunden, wir machen alles für den Kunden. Ich erinnere mich an ein Gespräch hier an gleicher Stelle an der Handelbar mit Wolfgang Kirsch, früherer CEO von Mediamarkt Saturn, der mir dann so berichtet, wie es war, als sie so beschäftigt mit Geldzählen dann auf einmal gemerkt haben, oh, da kommt jemand online und nimmt ihnen dann wieder Marktanteile weg, die sie sich gerade so schön von anderen wieder geholt haben, der also diese Falle schön beschrieben hat, in die man ja auch laufen kann, wenn man sagt, man ist erfolgreich, warum sollte man was ändern, es läuft doch. Wie schafft ihr es, euch dann auch immer wieder zu ändern? Also das Thema Prime, ist schön, dass du es ansprichst mit der Champions League, das ist eine der wenigen Prophezeiungen, möchte ich sagen, die ich richtig vorher gesagt habe. Ich habe bei Vorträgen schon relativ früh gesagt, ihr werdet sehen, Champions League kommt bei Prime, ihr habt mir den Gefallen auch getan. Ihr entwickelt euch ja wirklich von außen gesehen ja auch tatsächlich immer wieder mit neuen Services-Leistungen hier weiter. Das ist doch sehr schwer, sag ich mal, wenn man erfolgreich ist. Doch viel leichter irgendwie, wenn man Pain spürt und sagt, jetzt muss ich was ändern. Man könnte ja sagen, gut, lass uns doch weitermachen, läuft doch.
Naja, wir wollen ja für den Kunden innovativ sein und wir sagen, invent on behalf of the customer. Und für uns gilt es nicht, jetzt nur, wir haben ja kein Innovationsteam sitzen, wo wir sagen, so, jetzt denkt euch mal was Neues aus und deckt euch mal einen tollen neuen Service aus. Nein, das ist für jeden Einzelnen, jeder einzelne Mitarbeiter und jede einzelne Mitarbeiterin soll diese Verantwortung und das Bewusstsein haben, tatsächlich neue Sachen zu entwickeln. Und wir gehen da nach einem ganz einfachen Prinzip eigentlich vor. Also für uns einfach, für jede neue Idee. Es mag was Internes sein, es mag was Externes sein. Auf jeden Fall sagen wir immer, hey, schreibt dazu erstmal eine fiktive Pressemitteilung, also eine PR-FAQ nennen wir das, also fiktive Pressemitteilung mit ein paar Fragen daran. Und beschreibt ganz genau in der Pressemitteilung, die irgendwann in der Zukunft spielt. Da steht dann zum Beispiel München, Köln, 1. Januar 2027, also irgendwann in der Zukunft. Amazon launcht heute. Und dann wird genau beschrieben, was launchen wir eigentlich? Und wir beantworten dabei die Fragen, was launchen wir? Klar, was ist der Vorteil für den Kunden? Welches Problem für den Kunden löse ich eigentlich? Und wer ist eigentlich der Kunde? Also wir haben ja viele Kunden. Wir haben unsere Verkaufspartner sind unsere Kunden, der Endkunde ist unsere Kunden. Es mag ein Kunde in einer bestimmten Region sein oder auch andere Partner. Also wer ist der Kunde? Woher weiß ich eigentlich, was der Kunde will? Und natürlich auch, wie sieht denn die Customer Journey aus? Also wie erfährt der Kunde denn dieses Produkt? Und wenn wir diese Pressemitteilung geschrieben haben und die gut finden, nur wenn wir die gut finden, dann sagen wir, okay, und jetzt lass uns mal tiefer reinschauen. Was heißt es denn finanziell? Was heißt es denn technologisch? Was muss man da machen? Aber erstmal von der Idee kommen, vom Kunden her kommen und dann zu sagen, okay, das ist die Idee, da wollen wir genauer reinschauen. Weil dann sind wir wirklich innovativ und dann kommen wir wirklich vom Kunden. Und das funktioniert super.
Also da hast du den nächsten Mythos, dann wollte ich dich auch danach fragen, schon wieder bestätigt. Also tatsächlich, es gibt die Pressemitteilung hier bei euch, um die Innovation zu fördern. Nächster Mythos, es gibt aber kein PowerPoint?
Wir haben PowerPoint, ja, aber mehr für externe Meetings. Wenn wir zu Vendoren gehen, also zu Lieferanten, zu Partnern, dann verwenden wir auch PowerPoint und zeigen so ein bisschen die Möglichkeiten auf und je nachdem, mit wem wir gerade reden. Aber intern ist tatsächlich so. Intern benutzen wir kein PowerPoint, es sei denn, wir haben ein Meeting, wo tatsächlich jeder daran teilnimmt, wo wir alle unser Geschäftsbeschreiben, also ein All-Global-Meeting zum Beispiel, was Andy hält oder für Deutschland, was ich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen Deutschland, Österreich, der Schweiz halte. Aber intern, wenn wir Themen besprechen, tatsächlich reden wir über Word-Dokumente, wir reden über 2-Seiter, 3-Seiter bis zu 6-Seiter, wo tatsächlich genau beschrieben ist, was ist das Thema, was sind die hotly debated topics, also was sind die Fokusthemen, über die wir uns unterhalten müssen und welche Entscheidungen wollen wir treffen. Das ist kein Mythos, es ist tatsächlich so, kommt jeder in den Raum, liest erstmal für 10 Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde teilweise auch, wenn es ein 6-Seiter ist oder 4 Seiten und danach wird diskutiert, ja, so funktioniert es. Wenn jetzt jemand eine PowerPoint-Präsentation hält und man hat eine Frage, dann weiß man nicht, ob sie vielleicht später noch beantwortet wird in der PowerPoint und das ist beim Papier eben nicht. Schreibt man sich die Frage auf, wenn sie später kommt, streicht man es wieder durch. Und es spielt auch keine Rolle, ob da vorne ein sehr senioriger Leader steht, der den Vortrag hält oder eben auch nicht, weil es ist ein geschriebenes Blatt Papier und keiner weiß, wer hat es eigentlich geschrieben. Spielt auch keine Rolle.
Nächster Mythos, ich hätte mal mit deinem Vorgänger, mit dem Ralf Kleber auf einer Veranstaltung darüber diskutiert, warum eben doch mehr Innovationen bei Amazon passieren als bei vielen anderen Handelsunternehmen. Und er sagte mir, wir fragen nicht, warum bei einer neuen Idee, sondern wir fragen, warum nicht. Würdest du da mitgehen?
Ja, da würde ich mitgehen. Und zwar, wir hatten hier gerade über diese fiktive Pressemitteilung gesprochen. Wenn wir diese fiktive Pressemitteilung haben und die erstmal diskutieren im kleineren Kreis, dann wird erstmal diskutiert, ist es eine gute Idee? Und tatsächlich gefragt, warum sollten wir das machen? Und nicht so sehr, warum sollten wir es nicht machen? Was sind die ganzen Gegenargumente? Natürlich, irgendwann muss jeder auch für sich so ein bisschen Devil's Advocate, also sein eigener Gegenspieler sein, um zu sagen, okay, was sind denn eigentlich, übersehe ich hier irgendwas? Aber im ersten Moment immer erst fragen, warum sollten wir es machen? Was ist hier der Mehrwert für den Kunden? Wie kann ich hier wirklich einen Mehrwert stiften? Worüber kann sich der Kunde so richtig freuen? Und sich wirklich darauf konzentrieren und danach erst die ganzen Probleme anschauen und schauen, okay, was muss ich denn dafür lösen?
Ein Grund jetzt auch für eine höhere Innovationsbereitschaft ja auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern könnte ja auch sein, eine höhere Bereitschaft auch Fehler zu tolerieren. Und Marco Schöberl war ja zu Gast in einer frühen Sendung hier dann Handelbar und der hat mir da bestätigt, dass es bei Amazon dann doch eher so gilt, frag lieber um Vergebung als um Erlaubnis. Würdest du es mitgehen?
Auf jeden Fall würde ich damit gehen. Ich meine, wir wollen und wir sind natürlich ein innovatives Unternehmen. Wir wollen innovatives Unternehmen sein. Und das Wichtige an Innovation ist, es gehört auch Scheitern dazu. Das gehört einfach dazu. Wenn man vorher schon genau weiß, dass es funktioniert, dann ist man nicht innovativ. Innovativ kann man nur sein, wenn man auch was ausprobiert. Das heißt, wie ich vorhin schon gesagt habe, man muss auch mal den Mut haben, eine Entscheidung zu treffen, etwas auszurollen, etwas auszuprobieren, wenn man nicht alle Informationen hat, wenn man nur 60-70% der Informationen hat. Weil ansonsten holt man sich noch 3 Unternehmensberatungen rein und macht noch 5 Marktanalysen und sonst was. Und da dauert es ewig, dann ist die Zeit abgelaufen, dann ist es wieder zu spät. Von daher, innovativ sein heißt tatsächlich auch den Mut haben, Fehler zu begehen. Und dann weiß man halt, was nicht funktioniert und macht es anders und korrigiert die Richtung etwas. Ja. Also von daher auf jeden Fall gehe ich da d'accord, was der Markus gesagt hat.
Ich finde es ja auch spannend, wenn man sich euren Marktplatz anschaut, würde man ja sagen, das ist ja ganz klar, das ist ja das Erfolgsmodell und es ist ja logisch. Und auch hier hatte ich früher mal mit Ralf Kleber ja drüber diskutiert. Ich konnte mich selber gar nicht mehr dran erinnern, dass der erste Versuch ja die Auctions waren. Dann kamen die Z-Shops und dann kam erst im dritten Anlauf dann auch das Erfolgsmodell raus. Ist das vielleicht auch typisch für euch?
Das ist mit Sicherheit typisch.
Beharrlichkeit da auch.
Beharrlichkeit und aus den Fehlern auch lernen. Also der Marktplatz kam 2002. Also alles war vor meiner Zeit bei Amazon. Aber tatsächlich, es gab Auctions, es gab Z-Shops. Daraus haben wir gelernt, okay, Marketplace, das ist genau das Modell, was funktioniert. Ein anderes Beispiel ist unser Fire Phone. Unser Fire Phone war ein sehr teurer, im Nachhinein Flop. Aber daraus haben wir gelernt und viele der Innovationen und viel von der Technik, die damals in dem Fire Phone, also in dem mobilen Telefon, was Amazon entwickelt hat, gesteckt hat, kam hinterher in Alexa. Also wir entwickeln immer weiter, wir sind mutig, gehen den Schritt, um dann aber daraus eben auch zu lernen und uns immer weiter zu entwickeln und den Kunden neue, tolle Möglichkeiten zu bieten.
Ja. Jeff Bezos, ich habe mal despektierlich gesagt, so ein bisschen auch der Konfuzius der Neuzeit, weil er ja doch sehr, sehr viele hier dann auch kluge Sprüche von sich gegeben hat. Aber von dem ist er nicht. Lee Iacocca, früherer Chrysler-Vorstand, hat mal gesagt, bei keiner Waren-Innovation fehlt die Phase der Verhöhnung. Weil du Alexa ansprachst, da erinnere ich mich noch, als ich die ersten Filme gezeigt hatte, da haben ja Leute im Publikum noch gelacht. Und dann war es schon nach einem halben Jahr, also danach war es da.
Den Spruch, der ist okay, den finde ich, Jeff hat es ein bisschen anders gesagt. Also bei Amazon, we are willing to be misunderstood for a very long time. Also wir sind total fein damit, wenn man uns sehr, sehr lange missversteht. Da gibt es auch bei Amazon super viele Beispiele. Also Kindle, also the Kindle Swindle war, glaube ich, auch im Wall Street Journal. Als wir damals AWS gelauncht haben, AWS, das war 2006, ich glaube, es war auch das Wall Street Journal, was damals geschrieben hat, Amazon investiert jetzt in Cloud-Service, wir wünschten, es würde sich nur auf den Store konzentrieren. Und im Nachhinein ist es dann, ich glaube, die schnellste Firma, das schnellste Wachstum geworden, wenn es eine eigene Firma gewesen wäre, die damals, glaube ich, die 10 Milliarden Umsatz erreicht hat nach relativ kurzer Zeit. Amazon.com war auch mal eine Überschrift mit Jeff. Also es ist für uns vollkommen okay, wenn nicht jeder gleich versteht, was wir machen. Wir sind tatsächlich sehr langfristig orientiert. Es ist auch eins von den Leadership Principles, ist natürlich Long-Term Thinking. Das heißt, wir optimieren darauf, langfristig, nachhaltig mehr Mehrwert für den Kunden zu bieten und nicht, um kurzfristig irgendwelche Supergewinne zu machen, sondern nachhaltig ein Geschäft aufzubauen, was funktioniert. Und ich glaube, das hat uns sehr erfolgreich gemacht. Und es ist okay, wenn jemand sagt, oder wenn uns jemand, wie du in deinem Beispiel sagtest, verhöhnt dafür, es wichtig ist, dass langfristig das Richtige rauskommt.
Ja, und dann den Mut wahrscheinlich dann auch daraus zu lernen und Sachen anders zu machen. Ich glaube, gerade da die Kombination ist sicherlich auch eine sehr, 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 sehr starke.
Ein Beispiel so, ich denke mal auch oft so in Sportanalogien. Also wenn man sich das vorstellt, der Stefan Effenberg früher, da kann ich mich erinnern, da hat jemand mal gesagt, warum der so toll ist, ist, der spielt 3 saumäßige Pässe, so richtig schlechte Dinger. Aber dann hat er immer noch den Mut, den nächsten Pass wirklich ganz lang und der führt dann zum Tor, den dann nochmal richtig zu spielen. Also tatsächlich den Mut zu haben, auch wenn was nicht so funktioniert, weiterzumachen und sich weiter darauf konzentrieren und sein Ziel im Auge zu haben.
Ja, also Sport passt ja meistens gut, nicht nur bei dir. Da haben wir ja viele, viele spannende Parallelen. Vielleicht auch, wenn wir die Erfolgsfaktoren nehmen jetzt für euch, wenn man das jetzt auf 3 reduzieren würde, dann würde ich mal sagen, 1 ist wahrscheinlich die absolute Kundenzentrierung. 2 vielleicht die Leadership Principles. 3 die nachhaltige Vision.
Was wichtig ist, was wir sagen, Preis, Selektion und gute Kundenerfahrung, gute Bestellerfahrung, gutes Kundenerlebnis. Das ist einfach wichtig für den Kunden heute und immer. Und wir sehen das Gerade jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren mit relativ starker Inflation, nachdem der Ukraine-Krieg angefangen hat und nachdem die makroökonomischen Daten nicht so berauschend sind, wie sie vielleicht noch vor einigen Jahren waren, dass die Kunden auch immer mehr noch tatsächlich auf den Preis schauen. Wir sehen das natürlich auch bei unseren Deal-Events, die wirklich sehr, sehr gut angenommen werden. Und natürlich wollen die Kunden auch eine große Auswahl haben. Was man natürlich auch sieht, die Anforderungen der Kundinnen und Kunden steigt über die Zeit. Wenn wir 5, 6 Jahre zurückdenken und Amazon hat gesagt, hey, wir liefern das in 2 Tagen. Wow, Wahnsinn, unglaublich. Heutzutage 2 Tage ist ja relativ normal. Also wir haben mittlerweile über die Hälfte der Produkte oder über die Hälfte aller Bestellungen kommt, je nachdem, wo man lebt, schon am nächsten Tag an. Und wir investieren weiter, auch sogar am selben Tag noch zuzustellen. Dabei ist übrigens zu beachten, dass eine schnelle Lieferung meistens sogar die nachhaltigere ist, aus ökologischer Sicht. Es liegt daran, weil eine schnelle Lieferung ist genau deshalb schnell, weil die Produkte nah beim Kunden liegen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Investitionspunkt für uns, im Prinzip noch mehr in Nachhaltigkeit zu investieren und klimaneutral zu werden.
Aber das Thema ist ja dann wahrscheinlich auch irgendwo endlich jetzt mit der Geschwindigkeit und der Nachhaltigkeit. Irgendwann kippt es doch wahrscheinlich, dass man sagt, ab einer gewissen Geschwindigkeit kann ich ja gar nicht mehr bündeln. Da muss ich ja direkt 1:1 gehen oder glaubst du, da können wir noch schnellere Zyklen sehen und die Nachfrage vielleicht auch an der Stelle, ihr werdet euch das ja sehr genau auch anschauen, weil ihr seid ja sehr datengetrieben. Welche Rolle spielt die Geschwindigkeit dann auch für die Kunden? Also ich habe oft und in unseren Studien wurde das eigentlich bestätigt, oft den Eindruck, dass den Kunden eher die Verlässlichkeit beeindruckt und dass es manchmal gar nicht so wichtig ist oder häufig auch gar nicht so wichtig ist, ob es jetzt heute oder morgen kommt. Hauptsache, es kommt dann übermorgen, aber dafür mit 100%iger Sicherheit. Wie seht ihr das und glaubst du, dass wir noch schneller, ich meine, der Versuch mit Gorillas und Co., Quick-Commerce, hat ja gezeigt, dass es sehr schwer auch ist für diese extremen Hochgeschwindigkeits-Online-Handel.
Es muss natürlich auch scalable sein. Aber es ist nicht entweder oder. Natürlich ist eine zuverlässige Lieferung absolut essentiell. Und auch da liegt unser absoluter Schwerpunkt drauf. Nichtsdestotrotz möchten wir dem Kunden, je nachdem, welches Produkt er auch gerade haben möchte, die Möglichkeit geben. Hey, du kannst es morgen haben, aber vielleicht auch, wir haben bei Amazon in Deutschland letztes Jahr den Amazon Day gelauncht zum Beispiel. Das heißt, der Kunde kann sagen, mein Amazon Day ist jetzt als Beispiel der Donnerstag. Alle meine Produkte, die ich bestelle, bringen die mir immer, alle zusammen über die ganze Woche bringen die mir immer am Donnerstag. Außer bei dem jetzt meinetwegen, weil das brauche ich tatsächlich morgen oder das brauche ich vielleicht sogar heute noch. Viele unserer Produkte sind ja sogar am gleichen Tag noch verfügbar oder am gleichen Tag zum Zustellen. Wir wollen dem Kunden einfach die Möglichkeit geben und er kann dann selber entscheiden, hey, das brauche ich sofort oder es ist okay, wenn sie zusammenkommen an einem späteren Termin. Und ich glaube, da liegt der Schlüssel drin, weil es ist auch nicht immer gleich. Also wenn morgen meine Tochter eine Party hat und der Airfryer geht kaputt und ich weiß, die wollen alle Pommes haben, dann wäre es ganz gut, wenn der morgen da ist. Aber es gibt natürlich auch andere Produkte, ist okay, wenn es ein paar Tage braucht, dann nehme ich dann den Amazon Day.
Ich glaube, das ist auch so ein Prinzip von euch, was euch umtreibt, dem Kunden die Wahl geben, wenn es eben hier dann auch hilfreich ist. Ein Punkt, wo das ja zunehmend, glaube ich, auch an Grenzen stößt, einfach aufgrund dieser Sortimentstiefe und Sortimentsbreite, die ihr bei euch habt, ist ja Produktauswahl. Also Markus hat mir damals nicht energisch widersprochen, als ich so eine Zahl von über 700 Millionen Produkten auf dem Marketplace genannt habe. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele und bringt ja den Kunden häufig in die Situation, er sucht jetzt ein Ladekabel, er sucht einen Toaster, irgendein Low-Interest-Produkt und er hat eine unheimliche Fülle. Wie schafft ihr es damit dann auch umzugehen, also datengetrieben, ihm da ein besseres Erlebnis zu bieten, was ja vielleicht gar nicht bedeutet, ihm noch mehr Toaster anzubieten, sondern eben genau die richtigen Toaster für ihn. Wie geht er da vor? Weil ich könnte mir ja vorstellen, dass ihr da auch da versucht, aus den Daten zu lernen, die ihr generiert.
Natürlich. Da arbeiten wir natürlich auch sehr viel mit künstlicher Intelligenz zusammen. Und natürlich wollen wir den Kunden dann auch den Toaster in dem Fall, jetzt werden wir einfach mal bei dem Beispiel anbieten, wo wir glauben, der ihm am ehesten interessiert. Oder Kunden, die ein ähnliches Verhalten haben, haben diesen Toaster gekauft, zum Beispiel. Oder wir bieten ihnen erst als erstes in den Suchergebnissen auch die Toaster an, die eben auf Lager sind, die er sofort haben kann. Oder auch die Toaster, die vielleicht noch am selben Tag oder am nächsten Tag kommen, sollte er es denn benötigen. Dahingegen investieren wir natürlich immer mehr in unsere Systeme und unsere Search-Algorithmen, Suchalgorithmen, unter anderem jetzt eben auch. Wir haben gerade einen Beta-Test in den USA mit Project Rufus, mit so einem individuellen Verkaufsberater, wo man auch ein paar Fragen stellen kann. Das kann funktionieren über Sprache oder eben auch, indem man seine Frage eingibt. Und dann wie so eine richtige Verkaufsberatung. Hey, was für ein Toaster ist denn? 2 oder 4? Und so, also Toastscheiben. Wie braun soll er werden? Oder welche Farbe soll er haben? Oder bin jetzt nicht so der Toast-Experte, aber die Algorithmen, die wir entwickeln, filtern aus den Bewertungen, insbesondere aus den Bewertungen der Toaster, aus der Beschreibung der Toaster, aus den Fragen, die zu den Toastern beantwortet wurden, in entsprechende Zusammenfassungen, entsprechend die Merkmale raus, die dann den entsprechenden Toaster als erstes empfiehlt oder in den ersten Treffer anzeigt.
Ist das ein bisschen dann auch so ein Wettlauf zwischen euch mit den Möglichkeiten, auch die ihr mit den Algorithmen, insbesondere KI habt, und einfach dem immer größer werdenden Angebot? Weil man ja schon das Gefühl hat, wahrscheinlich seht ihr das ja ähnlich, viele sagen, man würde eine Webseite heute ja vielleicht auch gar nicht mehr so bauen, aber wir sind ja alle irgendwie in Deutschland mit dem Amazon-Shop dann auch groß geworden, sozialisiert worden, aber man stellt ja doch fest, es gibt halt auch einfach immer mehr Angebot auf dem, und das macht ja dann auch die Frage so schwierig, was sind denn eigentlich die richtigen Toaster für mich, die du mir anbietest? Die Frage wird ja immer schwerer, auf der anderen Seite werden vielleicht eure Möglichkeiten auch immer besser, die Frage zu beantworten.
Schwierig jetzt auf die Frage zu antworten. Wir wollen dem Kunden die Möglichkeit geben, alle Toaster zu kaufen, die für ihn halt relevant sind, aber damit natürlich auch ihm die Entscheidungsauswahl immer leichter zu machen über verschiedenste Tools. Das sind natürlich die Bewertungen oder Zusammenfassung der Bewertungen. Das sind Fragen, die er zu dem Toaster haben könnte. Man kann sich den Toaster auch über Virtual Reality in die Küche stellen, um zu sagen, wie sieht der eigentlich aus, wenn er bei mir steht. Ich weiß nicht, ob das ein Entscheidungskriterium bei Toastern jetzt ist. Beim Couchtisch oder beim Fernseher macht es vielleicht mehr Sinn. Ist aber egal. Aber solche Möglichkeiten wollen wir dem Kunden natürlich bieten, um ihm die Entscheidung leichter zu machen. Aber es ist schon richtig, dass es immer mehr Hersteller gibt, die wahrscheinlich dann auch Toaster entwickeln und immer mehr Händler, die dann auch Toaster anbieten.
Das hat ja so die magischen drei. Es gibt die Auswahl. Dann haben ja manche gesagt, und vielleicht war das ja auch in den Anfangsjahren von Amazon, gerade auch in Deutschland, so der Fokus auf den Preis, dass man gesagt hat, guck, man findet das preisgünstigste Angebot per se bei Amazon. Ich hätte ja gesagt, euer großer Treiber ist diese brutale Bequemlichkeit. Also das Thema One-Click ist für mich einfach, das ist das ultimative Shopping-Erlebnis für alle Produkte, die halt Low-Involvement sind. Zum einen würdest du auch diese drei Faktoren sehen, die dann den speziellen Flavor ausmachen. Und zum zweiten, hat sich da jetzt gerade in den letzten 1,5 Jahren, 2 Jahren mit der Inflation, mit den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, hat sich das so ein bisschen verschoben von dem, was ihr von den Daten her seht?
Ja, dem stimme ich zu. Das sind die wichtigen Preis, Selektion und eben auch eine tolle Bestellerfahrung. One-Click hast du genannt. Es gibt ja noch andere Faktoren, die mit reinstehen. Also eine gute Erfahrung inklusive der Zustellung natürlich, die dann aufpassen muss. Es ist auch nicht entweder oder. Das ist auch nicht jeder Kunde gleich. Manche schätzen natürlich sehr, sehr die Bequemlichkeit. Andere Kunden schauen auch öfters ganz speziell auf den Preis. Und ja, es ist schon richtig, dass wir in den letzten 1-2 Jahren schon gesehen haben, dass die Kundinnen und Kunden schon auch öfter sich mal Vergleichsprodukte anschauen, ein bisschen länger stöbern, um sich dann vielleicht dann doch für ein anderes Produkt zu entscheiden. Das ist schon richtig, sie sind etwas preissensibler geworden. Sieht man auch daran, dass unsere Prime Day und Prime Big Deals Day und Black Friday tatsächlich sehr, sehr erfolgreiche Events-Tage sind oder jetzt auch unsere Ostertage. Und daran sieht man schon, dass sich da so ein bisschen was verschoben hat. Was man übrigens auch sieht, insbesondere in Deutschland, insbesondere in den letzten, ja, auch so 1-2 Jahren, ist immer wieder die Frage nach Nachhaltigkeit. Also wie nachhaltig ist das Produkt? Wir haben bei Amazon den Climate Pledge Friendly Filter, also wo wir mit externen Zertifizierern zusammenarbeiten, die das mal Nordic Swan, wir haben glaube ich insgesamt 40 externe Zertifizierer im Moment, Nordic Swan und Fairtrade und Blue Angel und viele andere, die praktisch dafür stehen, okay, dieses Produkt ist gut für die Umwelt. Wir sehen tatsächlich, dass Kunden danach filtern, danach suchen und dann Produkte kaufen, die, auch wenn sie vielleicht manchmal sogar ein bisschen teurer sind als die anderen Produkte oder die alternativen Produkte, dann eher auf die greifen. Also so ein bisschen so ein gegenläufiger Effekt. Einerseits ja, preissensibel, andererseits schaut man doch immer noch mehr, insbesondere in Deutschland übrigens, auf Nachhaltigkeitszertifizierung.
Das ist ja durchaus ermutigend. Ich hatte das ganz anders heute auch diskutiert mit einem CEO eines nicht unbedeutenden Handelsunternehmens, den wir jetzt hier auch nicht nennen, der aber gesagt hat, Nachhaltigkeit wäre aus seiner Sicht kein Entscheidungskriterium bei seinen Kunden. Das seht ihr also anders aus euren Daten. Ihr seht im Zeitverlauf, dass es wichtiger wird und ihr seht im Moment, dass natürlich der Preis schon auch im Fokus steht, aber Nachhaltigkeit nicht weggeht.
Ja, Nachhaltigkeit auch stärkt. Wir haben insbesondere bei Produkten mit Nachhaltigkeitszertifizierung ein übergroßes Wachstum gesehen versus gegenüber allen anderen Produkten. Und wo man es ganz gut messen kann, ist natürlich auch die Conversion. Also wenn sich ein Kunde oder eine Kundin ein Nachhaltigkeitsprodukt anschaut, also ein Produkt mit Nachhaltigkeitszertifizierung, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Produkt dann tatsächlich in den Einkaufswagen gelegt wird und dann gekauft wird, viel, viel höher als beim anderen Produkt. Also wir sehen das ganz eindeutig. Das ist einmal die Nachhaltigkeit hinsichtlich des Produkts. Aber was wir auch sehen, ist Nachhaltigkeit hinsichtlich der Lieferung, dass die Kunden sagen, hey, ich brauche das nicht sofort, bündel es mir mit meiner anderen Bestellung, mach es mir zusammen, sodass ich nur ein Paket bekomme. Kann natürlich auch Bequemlichkeit sein, aber hat natürlich auch einen Nachhaltigkeitsgedanken. Oder die Kundinnen und Kunden nehmen unseren Amazon Day, wie ich schon gerade gesagt habe. Also merken wir auf jeden Fall, dass es in die Richtung geht.
Wie schätzt du Wettbewerber aus Fernost ein? Man könnte ja jetzt auch sagen, gerade aus einer Nachhaltigkeitsperspektive, die du ja genannt hast, müssen es die doch in Deutschland eigentlich schwer haben bei Shein oder Temu. Glaubst du daran, dass das ein Faktor ist? Glaubst du daran, dass sie gekommen sind, um zu bleiben und euch vielleicht auch gerade im Preiseinstiegssegment dann Schwierigkeiten machen?
Ja, also ich möchte jetzt nicht über potenzielle Wettbewerber groß reden. Wichtig ist für uns, wir werden uns weiterhin auf den Kunden und den Kunden konzentrieren und wollen da einen Mehrwert bieten. Es ist natürlich gut, wenn man Wettbewerb hat. Es ist natürlich am Ende des Tages gut für die Kundinnen und den Kunden, wenn es mehrere Angebote gibt. Wichtig ist natürlich, dass diese Angebote auch nachhaltig sind, nachhaltig ökonomisch, aber auch ökologisch, dass man dieses Angebot auch noch in ein paar Jahren hat. Also wenn wir hier vor 5, 6 Jahren, weiß nicht genau, gesessen wären, hättest du mir die gleiche Frage vielleicht zu Gorillas gestellt.
Oder noch davor zu Wish.
Genau, also ich glaube, aus unserer Sicht ist es wichtig, wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, was die Kunden wollen, was die Kunden und Kunden in Deutschland erwarten und werden versuchen und werden hart daran arbeiten, ihre Erwartungen zu erfüllen und überzuerfüllen und insgesamt uns weiter auf ihre Bedürfnisse konzentrieren. Das heißt nicht, dass wir den Wettbewerb außer Acht lassen. Natürlich schaut man sich den auch an, aber Hauptsache ist, wir konzentrieren uns auf die Kundinnen und Kunden und am Ende des Tages ist gesunder Wettbewerb natürlich auch gut.
Wir fragen uns ja auch immer, wem nehmen diese Discount-Formate auch stationär? Denken wir an Action beispielsweise und andere, die ja auch auf der Fläche hier durchaus sehr erfolgreich gerade dieses Preiseinstiegssegment bedienen. Wem nehmen die eigentlich dann auch die Umsätze weg? Jetzt wirst du ja keine Zahlen jetzt für Deutschland hier dann auch vertiefen, aber hast du das Gefühl, dass das für euch, ihr redet ja viel lieber, das weiß ich, über den Kunden und nicht über die Konkurrenz, aber hast du das Gefühl, dass da schon im Preiseinstiegssegment im Moment euch der eine oder andere Kunde verloren geht durch diese sehr preisaggressiven Wettbewerber?
Also unser Business hat sich in den letzten 1, 2 Jahren weiterhin sehr, sehr gut entwickelt und wir sind sehr zufrieden. Insbesondere im Übrigen in dem Bereich Everyday Essentials, also tägliche Gebrauchsgüter, in denen wir sehr stark investiert haben, in denen wir unsere Selektion da sehr stark ausgebaut haben. Und das sind ja auch gerade solche Einstiegspreisgüter. Da haben wir eine sehr gute Kundennachfrage, ein sehr hohes Wachstum gesehen. Von daher bin ich da wirklich sehr zufrieden mit der Entwicklung, die wir bei Amazon, insbesondere in dem Bereich tägliche Gebrauchsgüter in den letzten 1, 2, vielleicht 3 Jahren gesehen haben.
Was erwartest du bei Lebensmittel? Das ist ja ein Markt, wo ihr euch, sag ich mal, relativ schwer auch getan habt. Jetzt mit Amazon Fresh hätte ich ehrlich gesagt erwartet, dass ihr da vielleicht mit einer höheren Geschwindigkeit hier dann auch ausrollen könnt. Wir sehen ja aber auf der anderen Seite, dass all das, was Konserve ist und Co. ja durchaus dann wieder gut funktioniert. Was erwartest du für diesen Markt? Den finde ich ja schon auch besonders spannend, weil er vielleicht, da hast du ja den besseren Überblick als ich, ja auch im internationalen Vergleich noch relativ weit hinten ist. Das spricht ja für Potenzial, was wir auch in den Zahlen sehen.
Ja, also ich bin bei dir, dass wir insbesondere in Deutschland international gesehen, was frische Lebensmittel betrifft, jetzt ganz unabhängig mal von Amazon, aber frische Lebensmittel betrifft, hinter den USA und insbesondere hinter England auch, die schon vor vielen, vielen Jahren da schon sehr viel investiert hatten, dass wir da ein bisschen hinten herhinken. aus dieser Sicht. Man muss aber auch sehen, dass insbesondere in Deutschland die Dichte an Lebensmittelgeschäften unglaublich groß ist. Fast jeder lebt in Deutschland innerhalb von 5 Minuten zum Lebensmittelgeschäft. Und auch die Einkaufskultur in Deutschland ist so ein bisschen andere. Man kauft halt nicht nur einmal die Woche oder wie in den USA alle 2 Wochen mit das ganze Auto voll machen, sondern man kauft tatsächlich vielleicht 2 oder 3 Mal die Woche Lebensmittel ein. Das heißt, die Kultur ist ein bisschen anders. Das heißt, das Angebot muss dann auch sich dementsprechend ein bisschen danach richten. Wir sind sehr zufrieden. Also einmal mit unserem Fresh-Angebot, was wir in Hamburg, Berlin, Potsdam und München haben, aber insbesondere eben auch mit unserer Partnerschaft mit Tegut, die wir immer mehr Städte jetzt ausgerollt haben und werden da auch weiter unseren Fokus drauf haben.
Wenn wir den Blick nach vorne, weil leider müssen wir auch schon so ein bisschen auf die Schlussetappe hier dann auch gemeinsam gehen, wenn wir den Blick nach vorne schauen, ich glaube, unheimlich schwer in Zeiten wie diesen, wo es ja tatsächlich hier viel, viel Nebel ist und wir alle nicht so genau wissen, was passiert da so auch von den globalen Rahmenbedingungen in den nächsten Monaten. Aber mal so auf euer Aktionsprogramm. Ich weiß nicht, ob du irgendwas verraten kannst. Ich könnte mir vorstellen, nach dem, was du sagst, Aktionstage spielen eine große Rolle in diesem Jahr. Vielleicht kannst du da auch was verraten.
Wir haben unsere Osterangebote jetzt zu Ostern natürlich wieder, wo wir tolle Angebote für unsere Kundinnen und Kunden haben. Dann wird es auch wieder ein Prime Day geben. Ich kann den genauen Tag noch nicht sagen oder die genauen Tage noch nicht sagen. Im Herbst werden wir Prime Big Deals Day haben und natürlich der vierte ganz große Event, natürlich dann wieder kurz vor Weihnachten, Ende November, die Black Friday Cyber Monday Eventstage. Auch da werden wir uns wieder toll auf konzentrieren. Da werden wir sehr stark mit unseren Verkaufspartnerinnen und Verkaufspartnern zusammenarbeiten, die ja inzwischen den Großteil der verkauften Einheiten bei Amazon ausmachen. Und werden wiederum ganz tolle Angebote haben. Also da freue ich mich schon drauf, insbesondere weil wir gerade im letzten Jahr, also im letzten Jahr war es ganz auffällig, gesehen haben, dass die Nachfrage und das Angebot dieser aktionsgetriebenen Tage tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne von Kundinnen und Kunden angenommen wird.
Lass uns da nochmal einen Blick vielleicht ganz kurz unter die Motorhaube werfen. Wann beginnt ihr mit der Planung jetzt von so einem, sagen wir mal, den Cyber Monday?
Das geht natürlich schon Monate los und es sind natürlich verschiedenste Teams involviert und natürlich wenn wir mit unseren Partnern, mit unseren Lieferanten sprechen, wird natürlich schon gesprochen, hey, ihr wisst ja, wir haben im November wieder Black Friday, gibt es da vielleicht ein neues Produkt, was bei euch rauskommt oder gibt es da ein ganz tolles Angebot, über das wir uns jetzt schon unterhalten könnten. So 2-3 Monate vorher nimmt es dann richtig Fahrt auf und natürlich auch im Zusammenhang mit unseren Verkaufspartnern, die über unseren Marketplace verkaufen. Das Datum ist bekannt oder der Zeitraum ist bekannt beim Black Friday sowieso, weil es ja überall auf der Welt gleich ist, reden wir mit denen und haben da natürlich auch spezielle Anforderungen, denen wir denen natürlich auch mitteilen. Was ist ein Deal? Also es geht jetzt nicht also hier 2% reduziert, sondern es muss wirklich ein toller Mehrwert und ein gutes Produkt für die Kundinnen und Kunden sein. Wir wollen da die wirklich sehr gute Produkte haben. Also es geht nicht darum, irgendwelche Ladenhüter, ich mache es jetzt mal sehr plakativ. Es sollen keine Ladenhüter 2% reduziert werden. Nein, im Gegenteil. Es sollen die Bestseller sein oder wirklich sehr, sehr gute Produkte, sehr, sehr viele, aber wirklich sehr gute Produkte mit tollen Sternebewertungen auch, weil wir wissen, das sind Produkte, die Kunden sehr gerne haben und die wirklich zum sehr attraktiven Preis. Und da arbeiten wir schon Monate vorher, wie gesagt, mit drauf hin. Und dann gibt es natürlich auch sehr viel in unserem Design-Team und in unserem Marketing-Team, weil wir haben ja dann natürlich auch Fernsehwerbung, die daran arbeiten, dass wir da entsprechend auch in dem Fall jetzt Deutschland, Österreich und Schweiz darauf aufmerksam machen, dass wir diese Aktionstage haben, ja.
Jetzt wird es besonders schwer und ich fürchte, da kriege ich jetzt auch eine Abfuhr von dir, aber kannst du irgendwas Tolles verraten, auf was wir uns in diesem Jahr dann auch freuen können an Innovationen? Ich hatte auf LinkedIn auch gesehen, du warst ja in Seattle letztens. Gibt es da irgendwas?
Das ist immer das Problem bei Amazon. Wir reden ja immer gerne über Sachen, die wir tatsächlich launchen. Wenn wir tatsächlich ein Launch-Datum haben und vorher sonst ankündigen, bringt ja nichts, weil man nicht genau weiß, wann es kommt. Also es gibt ein paar ganz tolle Sachen, auf die wir uns freuen, an denen wir arbeiten. Wichtig zu wissen ist, wir werden weiterhin investieren natürlich in noch eine bessere Lieferung, eine noch schnellere und noch nachhaltigere Lieferung. Es wird ein Großteil unserer Investitionen auch in diesem Jahr sein. Das werden die Kundinnen und Kunden auch merken, darüber können sie sich freuen. Wir hatten vorhin darüber gesprochen. Ich weiß jetzt nicht genau, wann es nach Deutschland kommt, aber ich bin total gespannt. Ich habe der Project Rufus, also den innovativen Verkaufsberater, der über künstliche Intelligenz gespeist wird, gesehen oder habe eine Vorführung gesehen in Seattle. Das war echt revolutionär. Ich bin total begeistert und läuft im Moment als Beta in den USA und bin wirklich sehr gespannt, wann wir das dann in den USA und dann halt auch international ausrollen.
Rocco, letzte Frage, leider schon von meiner Seite möchte ich dich nochmal auf ein Gedankenexperiment mitnehmen, wenn wir uns jetzt in 5 Jahren hier wiedersehen und das mal zum Anlass nehmen, hier unsere dann jüngste Einkaufserfahrung bei Amazon zu vergleichen. Wie unterschiedlich wird das dann auch sein im Vergleich zu heute? Wird das tatsächlich so sein, dass es ist jeden Tag ein bisschen besser? So viel ist es nie, aber es sind an ganz vielen Schrauben dann auch gedreht worden. Oder wird es wirklich grundsätzlich anders sein, dass wir bei Amazon einkaufen? Werden wir da in der metaversen Umgebung einkaufen? Wird uns die Drohne die Sachen nach Hause bringen? Also was meinst du, eher die Evolution oder eher nochmal eine Revolution?
Du schließt jetzt so ein bisschen den Kreis über das, was wir ganz am Anfang gesprochen haben. Also du solltest mich nicht fragen, was wird in 5 Jahren anders sein, sondern was wird in 5 Jahren noch genauso sein. In 5 Jahren wirst du immer noch lieber weniger für ein Produkt bezahlen. Du wirst immer noch sehr viel Wert darauf legen, dass dein Produkt zu dem Zeitpunkt kommt, den wir dir versprechen. Vielleicht wird der Slot ein bisschen anders sein. Vielleicht ist es dann nicht, es kommt zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr. Vielleicht ist es ja dann zwischen 13.30 Uhr und 13 Uhr. Vielleicht. Und es wird eine schnelle Lieferung sein. Und es wird natürlich große Auswahl geben. Und wir werden mit Sicherheit noch besser darin sein, dir das richtige Produkt zu empfehlen, sodass es eine wirklich frictionfree, sehr einfaches Einkaufserlebnis bei dir wird. Also es wird eine Evolution geben. Aber es wird mit Sicherheit auch den ein oder anderen evolutionären Sprung geben. Was der genau sein wird, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen an, geht es in einen anderen Bereich, Project Kuiper zum Beispiel, wo wir tatsächlich schnelles Internet auch in andere Regionen, jetzt sind wir hier inmitten von Köln, hier haben wir schnelles Internet, aber nicht überall in Deutschland oder nicht überall auf der Welt oder auch in Europa haben wir das. Oder wenn du wandern gehst auf den Berg und hast deinen Empfänger dabei. Vielleicht gibt es in der Richtung ein paar ganz spannende Neuigkeiten. Ich bin gespannt, es wird anders sein, aber wie genau, weiß ich auch noch nicht.
Leider gibt es schnelle Internet ja auch nicht immer in Köln, aber sonst ein wunderbares Schlusswort, Rocco. Ich glaube, man kann sagen, es bleibt spannend, auch für jemand, der schon 18 Jahre dabei ist, oder?
Immer wieder Day One, ist immer wieder was Neues.
Das war die heutige Handelbar mit Rocco Bräuninger, Deutschlandchef von Amazon, bei dem ich mich ganz, ganz herzlich für seinen Besuch bedanke. Dankeschön, Rocco.
Dankeschön, dass ich da sein durfte.
Das war die heutige Handelbar mit Rocco Bräuninger, Deutschlandchef von Amazon, der den Kunden stets im Fokus behält. Und auch in 14 Tagen begrüße ich an dieser Stelle wieder einen ganz besonderen Gast aus dem Handel. Dann wird Andreas Duscher bei uns zu Gast sein, Online-Marketing-Chef von CW Color. Für heute sage ich Dankeschön fürs Zuhören, abonniert diesen Podcast und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln, euer Kai Hudetz.